Er scoutet die künftigen Top-Talente von Borussia Dortmund.
Früher war er selbst ganz nah dran.
Er trainierte mit Marco Reus und Christian Pulisic. Wir sprechen heute mit Dario Scuderi.
Und er erzählt uns seine bewegende Geschichte. Mein Name ist Robin Kinski.
Ich bin Timo Lammert und los geht's.
Ihr hört Flutlicht und Flipcharts, ein Sonderformat im BVB-Podcast.
Dario, schön, dass du da bist. Freuen uns sehr, dass du die Zeit genommen hast. Erzähl uns doch gerne mal, was du eigentlich beim BVB aktuell machst.
Hallo zusammen, also mein Name ist Dario Scuderi, ganz lange bei Borussia Dortmund gespielt, in der Jugend, dann auch anfangs bei den Profis. Jetzt arbeite ich in der Top-Talent-Abteilung von Borussia Dortmund und freue mich, hier zu sein.
Sehr cool. Wir freuen uns auch. Freuen uns auf das Gespräch. Ich glaube, das wird ganz interessant. Wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Stelle recht emotional, wenn wir jetzt ins Reden kommen. Und wir würden mal starten, Dario, mit ein paar Fragen, die wir mitgebracht haben. Wir wollen jetzt jede Podcast-Folge so starten, dass wir allen unseren Gästen die gleichen Fragen stellen. Okay. Und wir würden es so machen, dass ich gleich kurz und knapp den Satz anfange und du ihn beendest mit den ein, zwei Worten oder auch gerne den ganzen Satz, der dir dazu in den Kopf kommt. Fangen wir mal direkt an. Von da komme ich her.
Aus dem Sauerland.
Auf die Arbeit beim BVB freue ich mich, weil?
Weil der BVB wie meine zweite Familie ist und es für mich einfach, ja, wie Familie sich anfühlt, seit klein auf.
Mit diesen drei Wörtern würde ich mich beschreiben.
Loyal, erfolgsorientiert und 100% Borusse.
Nach Feierabend mache ich am liebsten?
Weiter Fußball schauen.
Meine Position auf dem Platz?
Als ich gespielt habe? Außenbahnspieler.
An der Stadt Dortmund mag ich?
Unser Stadion.
Das würde ich gerne mal machen.
Immer mehr Verantwortung auch im Verein zu übernehmen und ja, die Werte des BVBs weitertragen und mehr Leuten dann weitergeben.
Mit dieser Persönlichkeit würde ich gerne mal einen Pilz an der Theke trinken.
Ein Pilz? Marco Reus.
Meine heimliche Leidenschaft?
Ich habe eigentlich keine heimliche, ist eigentlich sehr offensichtlich Fußball gucken und ja.
Bei diesem Song bin ich sofort auf der Tanzfläche.
Samba, das brasilianische Lied.
Sehr gut. Der beste BVB-Spieler aller Zeiten?
Ich habe selbst mit ihm zusammengespielt. Ich habe gesehen, wie stark der ist, Ousmane Dembélé.
Mein Lieblingsspieler?
Allgemein oder bei Borussia Dortmund?
Kannst gerne beides machen.
Bei Borussia Dortmund, Marco Reus, allgemein schon Lionel Messi.
Und als letztes, mein erstes BVB-Spiel. Normalerweise fragen wir immer, wann es das erste Spiel war, wo jemand im Stadion war oder was jemand im Fernsehen verfolgt hat. Bei dir vielleicht?
Ich glaube, ich war Balljunge damals gegen Real Madrid. Ich weiß jetzt nicht genau in welchem Jahr, aber da haben wir auf jeden Fall gewonnen. Hm. Da war, ich glaube, das erste Mal im Stadion so richtig, wo ich das, ja. Live mit der schön.
Ich glaube, das wird wahrscheinlich mit die coolste Antwort sein. Balljunge ja. Gegen Real Madrid im Stadion.
Kann nicht jeder von sich behaupten.
Das kann nicht jeder von sich behaupten. Ich weiß gar nicht mehr, wann meins war. Ich glaube, mein erstes BVB-Erlebnis war 94. Auf der Meisterfeier, noch in ganz klein. 94, 95 mit meinem Papa. Aber da habe ich noch nicht so viel mitbekommen. Aber wir wollen ja nicht über Timo und mich reden, sondern über dich, Dario. Fangen wir mal ganz leicht an. Was geht dir eigentlich durch den Kopf, wenn du hier so durchs Trainingsgelände, durchs NLZ läufst?
Es fühlt sich an halt wie ein Zuhause, weil ich seit ich klein bin, hier bin. Seit 9 Jahren bin ich zu Borussia Dortmund gekommen und wie gesagt, das, ja, mittlerweile fühlt sich das wie ein Zuhause an, weil ich kenne, glaube ich, sehr viele Mitarbeiter und das Gebäude und ist schon alles sehr vertraut.
Wie fühlt sich das für dich an, wenn du mal schaust? Jetzt beobachtest du junge, aufstrebende Talente, Top-Talente, wie du sagst. Früher warst du selbst eins. Wie ist das für dich?
Für mich ist es, ich hatte eine Phase, wo es mir mental nicht so gut ging nach der Verletzung, aber mittlerweile sehe ich das positiv und ich möchte für Borussia Dortmund die bestmöglichen mit unserer ganzen Scouting-Abteilung natürlich gehen wir dran und wollen die besten Spieler für Borussia Dortmund verpflichten.
Sehr schön.
Jetzt ist dein beruflicher Weg sehr besonders, würde ich sagen, also vom Spieler, der nach einer Verletzung nicht mehr so richtig Fußball spielen konnte, professionell, über die Fußballakademie als Trainer, bis in den Scouting, Top-Talente-Bereich. Wie hat sich das für dich angefühlt, so die jahrelange Entwicklung und Wie ist auch so der Mensch, Dario, erwachsener geworden? Du bist Papa geworden, Familie. Wie fühlt sich das an?
Genau, ja, nach meiner Verletzung haben wir halt überlegt, was ist jetzt der richtige Schritt? Dann bin ich damals in die Fußballakademie gegangen, habe kleinen Kindern meine Werte, das, was mir wichtig ist, weitergegeben, Training gemacht und dann ja, kam irgendwann der Schritt, ob ich nicht rüber will ins Top-Talente-Scouting. Dadurch, dass ich jahrelang mit sehr vielen guten Spielern zusammengespielt habe, ob es ein Ousmane Dembélé oder Donnarumma in der Nationalmannschaft, hatte ich schon eine gewisse Vorerfahrung. Dann ja, hat man sich dazu entschieden, dass ich das dann vertiefe und das ja dann hauptberuflich machen soll.
Wenn wir jetzt mal nochmal ganz zurückgehen, so ein bisschen in die Kindheit quasi. Du hast mit 9 Jahren bei uns angefangen, ist das richtig?
Ja.
Okay, wie war so die Zeit damals? Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern? Ist ja jetzt schon sehr, sehr lange her. Nimm uns da vielleicht mal mit, wie so wirklich die ersten Jahre für dich waren, als so junger Bursche beim BVB zu sein.
Ja, damals, also ich bin in Hema geboren, im Sauerland. Mhm. Und als ich dann das klar nach Dortmund kam, hast du dann auf einmal viel bessere Mitspieler. Mhm. Das Training ist ein ganz anderes. Da wurde auch noch nicht so viel gebaut, also war noch nicht so viel wie jetzt, gerade bei uns in Brakelitz an Gebäuden, sondern war uns noch relativ einfach gestrickt. Aber trotzdem, die Trainingsqualität, Spielniveau war schon richtig gut und mit dem BVB-Trikot hat es halt noch mehr Spaß gemacht, wenn man dann gegen andere gute Vereine gespielt hat.
Und dann ist es ja besonders, und das wirst du wissen, wenn man in der U9, U10 beim BVB anfängt, schaffen es die aller wenigsten, das ist ein Bruchteil an Spielern, wirklich bis in die B- und A-Jugend und dann auch bei den Profis. Du hast das alles mitgemacht, was Junioren-Nationalspieler unter Thomas Tuchel bei den Profis trainiert. Wann hast du zu dem Zeitpunkt gedacht, so, yo, ich kann das hier wirklich schaffen bei Borussia Dortmund?
Ja, wie gesagt, als kleiner Junge will man, ist das so in der U10, U11, U12, will man immer das nächste Jahr weiterkommen. Und ab U14, U15, als angefangen hat mit Nationalmannschaft und so, dachte mir, okay, das geht in die richtige Richtung. Aber ich glaube, das ist für jeden jungen Spieler wichtig, dass man einfach hier auf seine Entwicklung schaut und sich immer verbessern möchte, weil vieles hat man hat vieles selber in der Hand, aber man muss auch natürlich den richtigen Leuten vertrauen im Fußball und auch Geduld mitbringen.
Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Geduld mitbringen. Jetzt hast du ja auch da in jungen Jahren beim BVB viel erlebt. Du hast gerade gesagt, du warst bei Junge gegen Real Madrid. Du hast gerade auch schon ein paar Spieler aufgezählt, mit denen du gespielt hast. Gibt es denn so wirklich irgendwie ein oder zwei ganz besondere Momente für dich, die du mit dem BVB in deiner anfänglichen Jugendzeit verbindest?
Ja, damals, als wir halt Ousmane Dembélé verpflichtet haben, hatten wir das erste Testspiel in Wuppertal. Mhm. Ich glaube, er hat von Anfang an gespielt oder zur Halbzeit reingekommen, ich bin mir nicht mehr sicher. Das, was er da gezeigt hat, war jeder junge Spieler, so wie Staff und Mitspieler, waren schockiert, was der alles konnte. Und das war schon mal was ganz anderes, als wenn du es in der U19, natürlich warst du gewohnt, auch hohes Niveau, aber das war nochmal was ganz anderes. Das war schon echt, wo man gesehen hat, was für Levels es gibt mittlerweile im Weltfußball. Mhm. Und das war schon so ein Moment, wo man sagt, wow. Dann 2013 im Wembley-Stadion, als wir verloren haben gegen Bayern, da war ich als kleiner Junge auch dabei. Das hat auch richtig wehgetan, aber war trotzdem schön dabei zu sein. Deswegen, es gibt schon einige Momente, wo ich mich zurückerinnere, was in meiner Jugend bei BVB so passiert ist.
Und Dembélé wird jetzt Weltfußballer, oder?
Der wird jetzt Weltfußballer, gehe ich mal von aus. Deswegen ist es dann noch, deswegen dieses, was passiert ist, dass der wahrscheinlich, das weiß ich nie sicher, aber wahrscheinlich den Ballon d'Or gewinnen wird, schon dann ja eine Sache ist, wo man sagen kann, okay, das war jetzt nicht ganz so schlecht, mit ihm gespielt zu haben, um zu sehen, was er das Niveau so darstellen kann.
Glaube ich dir.
Und auf der einen Seite mit Ousmane Dembélé auf dem Platz zu stehen, auf der anderen Seite das Youth League-Spiel gegen Warschau, in Warschau, 14. September 2016, wir haben nochmal nachgeschaut. Erzähl uns mal von diesem Moment, von der Situation, von deiner Verletzung.
Also ich weiß noch ganz genau im Kopf, wir haben damals ein 3-5-2 gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich war so mehr der Fünfte dann, der Außenverteidiger ein bisschen im Flügel gespielt hat. Und wir waren in einer Umschaltsituation. Ich habe vorne abgeschlossen. Warschau hat dann das Spiel beschleunigt. Und ja, in der Rückwärtsbewegung habe ich dann alles gegeben, um natürlich wieder verteidigen zu wollen. Und dann in dem Moment, als der Gegenspieler die Flanke gebracht hat oder abgestoppt hat, bin ich halt mit dem ganzen Speed, was ich dann entwickelt habe, bin ich dann halt im Rasen stecken geblieben und dann ist halt die Verletzung passiert. Und das war dann halt wie ein Schockmoment, so durch das Adrenalin merkt man erstmal gar nichts. Mhm. Dann erst später realisiert man, was eigentlich wirklich passiert ist.
Gab es da einen Moment, wo du gemerkt hast, Das ist jetzt nicht einfach nur eine normale Verletzung in Anführungsstrichen, sondern hier ist wirklich was kaputt gegangen.
Tatsächlich, als ich im Krankenwagen war, habe ich dann zurück überlegt und dachte, was ist da gerade passiert? Und dann ist mir einfach, mein Knie war einfach komplett verdreht. Und wenn so ein Knie sich verdreht, dann muss ja sehr viel kaputt gehen. Und dachte ich, okay, kann etwas länger dauern. Problem war dann halt, dass ich einen Nervenschaden davon getragen habe. Und das war eigentlich das hauptsächliche Problem am Ganzen.
Ich hätte das gerade angesprochen. Also sämtliche Bänder, Kreuzbandriss, Außenbandriss, Meniskusschaden, alles war kaputt. Die Ärzte sagen 50-50, ob du überhaupt dein Bein behalten kannst. Was geht dann einem 18-Jährigen Darius Kudiri da durch den Kopf?
Genau, damals bin ich dann halt mit dem Flieger zurückgeflogen. Da hat sich im Flieger ein Compartment-Syndrom entwickelt. Als ich dann gelandet bin, musste ich dann sofort ins Krankenhaus, wurde dann mit dem Krankenwagen auch vom Flieger abgeholt. Und dann lag ich vor dem OP-Tisch und der Arzt hat dann zu mir gesagt, zu 50% ist es, es ist eine 50-50-Situation, wir müssen das Bein aufmachen und schauen. Entweder du kannst dein Bein behalten oder die Arterien sind abgestorben und wir müssen das trennen. Und das war für mich natürlich erstmal ein Schlag. Als ich dann wach geworden bin, habe ich natürlich die Decke gehoben, habe gesehen, das Bein ist noch da. Und dann habe ich gemerkt, okay, es hätte auch schlimmer kommen können. Ich habe wenigstens ein Bein und kann wahrscheinlich in ein paar Monaten dann wieder laufen.
Ich habe gelesen in einem Interview, was du damals oder einige Zeit später gegeben hast, dass du gesagt hast, vielleicht hat das ja alles einen Sinn. Wie kommt einem so ein Gedanke im Kopf in so einer, wahrscheinlich schlimmsten Zeit erstmal in deinem Leben?
Im Leben weiß man halt nie wirklich, was passiert. Und zu damaligen Zeit, dann ein Jahr später habe ich dann meine Frau kennengelernt. Und dann 2 Jahre später meinen Sohn bekommen. Und ich weiß nicht, ob ich das alles meine Frau kennengelernt hätte und dann ein Kind gehabt hätte, was mich dann so glücklich macht. Ob ich das auch als Profifußballer gehabt hätte, das weiß ich nicht. Deswegen sage ich, vielleicht hat das alles einen Sinn. Und ich bin jetzt glücklich, ich habe eine Frau, ich habe 2 Kinder, mir geht's gut. Ich arbeite immer noch beim meinem Herzensverein. Deswegen sage ich, ich weiß nicht, ob ich glücklicher wäre, wäre ich jetzt, weiß nicht, vielleicht irgendwo in England oder in Frankreich oder in Italien oder am liebsten natürlich hier, aber man weiß es ja nicht als Fußballprofi. Mhm. Deswegen habe ich damals diesen Satz so gemeint.
Also Familie war so das, was dir auch am meisten Halt gegeben hat in dieser Zeit?
Genau, also meine Mutter sowie mein Bruder, mein Vater, die waren schon sehr, sehr nah und sehr oft bei mir und haben mich unterstützt. Ich konnte halt nicht viel machen. Mein Bein war komplett, ich war, glaube ich, ein Jahr auf Krücken, da musste mir meine ganze Familie helfen. Ich musste es von Arzt zu Arzt fliegen und halt immer nur in den Krücken und im Flieger halt musste ich dann gefühlt 3 Plätze einnehmen, weil ich konnte nur mit der Streckschiene mich erstmal bewegen. Im Auto musste ich hinten liegen, konnte auch nicht vorne sitzen. Also das war alles, wo die Familie wirklich mir sehr geholfen hat, auch gerade mental. Aber auch, muss ich auch sagen, auch der Verein hat mich unterstützt in allem, was ich brauchte und dafür werde ich immer dankbar sein.
Und trotzdem hast du an dem Punkt noch nicht aufgegeben und gesagt, ich kämpfe mich zurück.
Genau.
Beschreib mal den Weg zurück, dann auch auf den Platz.
Ja, der Arzt hat halt zu mir gesagt, du kannst dein Knie stabilisieren, indem du sehr viel trainierst, Muskel aufbaust. Aber eine Sache hast du halt nicht in der Hand und das ist dein Nerv. Entweder der kommt zurück oder nicht. Ich habe aber alles dafür getan, dass meine Muskulatur so gut vorbereitet ist, dass falls dieser Nerv kommt, ich wieder spielen kann. Und ich habe es dann auch getan. Also ich habe trainiert, ich bin dann auch zurück zur Mannschaft. Mir wurde eine Schiene angefertigt, womit ich spielen kann, aber das war auch nicht so wie vorher. Es wäre schon wünschenswert gewesen, dass dieser Nerv zurückkommt, um auch einfach voll funktionsfähig dann wieder auf dem Platz zu sein. Und das ist leider nicht passiert und deswegen musste ich dann schauen mit dem Verein, was ist jetzt das Richtige, was mache ich und was mache ich in der Zukunft.
War das auch der Moment, wo du gesagt hast, so, ich werde kein Profi mehr, wo du dann realisiert hast, wenn ich wieder auf dem Platz stehe, aber es geht nicht mehr so wie früher?
Genau, also ich habe gesagt, wenn ich Profi werde, ich will auf dem allerhöchsten Niveau spielen. Ich möchte jetzt nicht in der Oberliga spielen und mein Knie riskieren, weil ich unbedingt auf Ach und Krach, sondern ich habe gesagt, entweder ich mache eine Sache richtig oder gar nicht. Deswegen habe ich gesagt, ich mache sie nicht und mache eine Sache, wo ich wieder zu 100% leistungsfähig bin. Und so habe ich dann den anderen Schritt gewählt.
Ist das eine Entscheidung, die man ganz alleine trifft, mit sich selbst? Oder hast du deinem Bruder, deine Mama auch irgendwie zur Rate gezogen?
Ja, ich habe meine Familie mit reingezogen in die Entscheidung. Aber ich bin halt ein Mensch, ich mache entweder eine Sache richtig oder gar nicht. Und das wäre nur so ein halbes Ding gewesen, weil ich weiß auch ein bisschen, wie der Fußball funktioniert. Einer, der so eine Knieverletzung hat, ein Verein verpflichtet dich nicht, wenn die weiß die Historie, was dir passiert ist. Mhm. Das ist ein Risiko, so einen Spieler zu verpflichten. Und das habe ich schon, und dann auch, ich war auch nicht so zurück, wie ich das erwartet habe, weil es einfach wegen dem Nerv nicht ging. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, dann mache ich das nicht, weil ich weiß, wie gut ich war in meinem Alter. Ich hätte auch noch besser sein können, aber ich habe gesagt, entweder ich mache es dann richtig oder gar nicht. Und deswegen ist dann die Entscheidung gefallen.
Aber trotzdem gab es diesen einen Moment, ich glaube, es war bei der U23 im Stadion Rote Erde, wo du nach Monaten eingewechselt wurdest, war dann trotzdem ein Stück weit emotional für dich, oder?
Genau, es war emotional, wieder auf dem Platz zu sein, wieder mit dem BVB-Trikot. Aber ich wusste schon anhand der Trainingseinheiten und wie ich auch, habe ich gemerkt, es ist nicht so, wie es vorher war, weil einfach der Nerv komplett geschädigt war und ich nicht so die Dynamik hatte, die ich vorher hatte, die mich ausgezeichnet hat.
Wie kam es dann zu der Entwicklung, Neuanfang, Fußballprofi, ich sag mal, ad acta gelegt? Wie kam es dann dazu, dass du mit dem BVB ins Gespräch kamst, über eine neue Rolle gesprochen hast, wie die aussehen könnte?
Ich war dann bei Carsten Kramer im Büro und dann haben wir halt zusammen überlegt, was können wir machen. Dadurch, dass ich mich so lange mit dem BVB identifiziert habe, seit klein auf da bin, war es auch ein Wunsch des Vereins, dass ich bleibe, und mein Wunsch auch. Und so haben wir dann an einer Lösung zusammengearbeitet und haben den Entschluss gefunden, ich gehe in die Fußballakademie und mich weiterentwickle, und dann peu à peu sprechen wir dann, was für mich dann Sinn macht für den nächsten Schritt.
Gab es da trotzdem mal irgendwann den Gedanken, den BVB zu verlassen und zu sagen, ich mache jetzt wirklich einen kompletten Neuanfang und lass das alles so hinter mir?
Nee, eigentlich diese Gedanken hatte ich nie, weil ich habe mich immer super wohl gefühlt bei Borussia Dortmund, und deswegen, das war halt nicht meine Überlegung, sondern die Überlegung war, was mache ich bei Borussia Dortmund und was ist für mich, welche Position ist für mich am besten in dem Verein, und das war dann halt die Überlegung, aber extern habe ich jetzt mir keine Gedanken gemacht.
Mhm. Und wie ging es dann für dich weiter? Du hast gerade schon gesagt, Fußballakademie war dann die nächste Station für dich. Bist du einfach da hingegangen? Musstest du Lizenzen machen? Musstest du Trainerlizenzen machen, Weiterbildung, oder bist du einfach so ganz...
Nee, also ich hatte durch meine jahrelange Erfahrung im Jugendbereich, sagen wir als Spieler, habe ich ja schon sehr viel mitgenommen von den vielen Trainern damals, ich hatte, ob Hannes Wolf oder mal kurz Thomas Tuchel. Aber ich hatte auch schon in der Zwischenzeit, wo ich verletzt war, die B-Lizenz gemacht.
Okay.
Heißt, ich hatte schon eine gewisse, sagen wir mal, eine Struktur als Trainer, die mir schon dann vorgelegt war. Und dann habe ich halt in der Fußballakademie angefangen zu trainieren. Das hat mir super Spaß gemacht. Aber irgendwann war halt meine Überlegung auch, wie kann ich das, was ich selber jahrelang hier erlebt habe, wie kann ich das noch weiter reinbringen? Und mein Wunsch war es dann auch, ins Scouting, ins Top-Talente-Scouting reinzuwechseln und dort meine Erfahrungen dann reinzubringen.
Jetzt bist du im Scouting, du hast 2021 mal gesagt, mein Traum ist es, als Scout bei Borussia Dortmund zu arbeiten. Jetzt bist du hier, lebst deinen Traum, deinen zweiten Traum. Wie ist das für dich? Wie fühlt sich das an?
Für mich fühlt es ja super an, weil ich fliege durch, also ich bin oft in Europa unterwegs, sehe viele verschiedene Länder, viele gute Spieler, und es ist für mich immer, ich schaue gerne Fußball und analysiere gerne, und deswegen bei dem Verein, und wir sind halt auch im Verein, wir verpflichten auch richtig gute junge Spieler. Deswegen macht es umso mehr Spaß, dann zu schauen und natürlich mit der ganzen Scouting-Abteilung zu sprechen, welche Spieler wir eventuell verpflichten können oder nicht. Deswegen macht es umso mehr Spaß, gerade in dem Alterssegment zu arbeiten.
Jetzt hast du es kurz vorweggenommen, ich wollte nach deinem Arbeitsalter fragen, weil eigentlich, wenn man hier so durch die Gebäude geht, dann ist es gar nicht so wahrscheinlich, dass man hier einen Scout im Büro findet, weil die oft unterwegs sind. Wie oft bist du tatsächlich hier und wie oft bist du unterwegs?
Ja, es hängt immer von den Monaten ab, so gerade September bis Dezember ist sehr, sehr viel los, wegen der Youth League, Nationalmannschaft. Dann, wenn ich es schaffe, dann einmal in der Woche im Büro zu sein, sonst sind wir wirklich sehr viel unterwegs und haben sehr viele Spiele, die wir uns anschauen, um auch die Vergleiche herzustellen zwischen den besten jungen Spielern Europas, sowie natürlich dann auch im Senior-Scouting. Da finden ja auch noch sehr viele Spiele statt. Deswegen, wenn es richtig losgeht, dann einmal die Woche, wenn ich es schaffe, ins Büro zu kommen.
Findet man nicht denn dennoch mal irgendwie hier bei unseren Mannschaften am Platz? Guckst du mal zu? Bist du vielleicht mal ein bisschen näher dabei?
Das auf jeden Fall. Also, dass wir unsere eigenen Jungs gut kennen, ist schon wichtig auch für uns, weil wir vergleichen die Spieler in Europa. Wir müssen natürlich wissen, welche Spieler haben wir da im NLZ. Deswegen schauen wir auch gerne unsere eigenen Spieler an, um zu wissen, auf den Positionen haben wir vielleicht für die kommenden Jahre schon einen richtig guten Spieler. Deswegen ist sehr wichtig, dass wir von U15 bis zu U19 unsere eigenen Jungs kennen.
Kommt man da auch mal ins Gespräch, also gerade mit den jungen Spielern, die einen ähnlichen Weg vielleicht auch vor sich haben, wie du ihn hattest? Kennen die vielleicht auch deine Geschichte? Gibt es da einen Austausch?
Ja, tatsächlich. Ich kenne halt viele Trainer, die im NLZ arbeiten, dadurch auch, dass ich dann sehr lange da war. Und auch von der Reha-Abteilung. Deswegen ist der Austausch dann schon enger, weil wir uns jahrelang kennen. Aber auch mit einigen Spielern, die kennen meine Historie auch. Die fragen mich dann auch, wie war es für dich? Wie ist das genau passiert? Da ist der Austausch eigentlich ganz offen.
Jetzt hast du gesagt, du bist viel unterwegs, du reist viel oder ihr alle im Scouting. Hast auch einen Sohn oder eine Tochter?
Ich weiß gar nicht. Ich habe eine Tochter und einen Sohn.
Beides mittlerweile. Genau. Wie alt?
Meine Tochter ist 2 und mein Sohn ist 5.
5. Wie lässt sich das so vereinbaren mit der Familie? Vermissen die dann manchmal den Papa, wenn er länger weg ist?
Manchmal, wenn ich dann 2, 3 Tage, 4 Tage am Stück nicht da bin, natürlich vermissen die mich. Aber die umso mehr freuen sie sich, wenn ich dann zurückkomme. Aber es ist, sagen wir mal so, es gibt dann halt Monate, wo die intensiver sind, aber es gibt dann natürlich auch Monate, die da vielleicht etwas weniger intensiv sind, weil Pausen sind. Vielleicht jetzt der Juli ist halt komplett keine Liga-Betrieb. Viele sind in der Vorbereitung. Deswegen hängt das immer von den Monaten ab, aber ja, manchmal ist es nicht ganz so einfach. Das ist
ja, glaube ich dir. Wahrscheinlich alles eine Sache der Kommunikation auch, ne?
Ja, Kommunikation und ja, das stimmt.
Ja. Ja. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ja,
alles gut. Das ist so eine Frage, die wir jetzt gar nicht hier aufgeschrieben haben. Du hast gerade ein bisschen was über deinen Arbeitsalltag gesagt. Vielleicht können wir da noch ein bisschen tiefer reingehen, weil ich es mir selber auch gar nicht so vorstellen kann. Du sagst, du bist unterwegs. Vielleicht kannst du mal, je nachdem, wie viel du sagen kannst, sagen darfst auch, wie das wirklich so abläuft. Du gehst zu einem konkreten Spiel, um einen Spieler zu sichten. Wer gibt dir diesen Auftrag, dahin zu gehen? Machst du das selber? Also ich kann das noch gar nicht so greifen, wie das so aussieht.
Ja, also das wird schon also vorgegeben. Wir haben ja alle ungefähr unsere Märkte, die wir bearbeiten. Und dort wird dann halt, wir suchen die Termine raus und dann wird halt zusammen entschieden, was besetzen wir, was nicht. Und wenn wir jetzt nach Italien fliegen, dann versuche ich nicht oft einmal nur für einen Spieler hinzufliegen, sondern versuche so viel abzudecken, wie es nur möglich ist, um auch noch bessere Vergleiche herzustellen. Und natürlich, wenn Spieler da sind, die für uns interessanter sind, schauen wir nochmal da viel detaillierter drauf. Aber es hängt je nachdem ab, was für einen Auftrag man hat, für welche Spieler. Aber so versuchen wir das ein bisschen zu verbinden.
Und dann schaut man das Spiel und merkt sich das einfach alles im Kopf und sagt am Ende, das ist er, den müssen wir holen? Notiert man sich irgendetwas? Ja. Wie läuft das
ab? Nee, Scouting ist ja auch schon sehr viel, wir kennen die Spieler schon sehr, sehr früh und wir verfolgen deren Historie. Also wir sehen jetzt nicht nur einen Spieler einmal und sagen, den holen wir, sondern die Spieler werden schon intensiv verfolgt, begleitet, analysiert. Und es ist nicht nur eine Person, die das macht, sondern mehrere. Wir arbeiten als Team zusammen und die Entscheidungen werden dann auch als Team. Natürlich, der Chefscout entscheidet dann auch, wen soll ich jetzt, wo sollen wir jetzt rangehen. Aber natürlich als Team wird die Vorarbeit zusammen mit dem Chefscout gemacht. Und am Ende entscheidet dann auch der Verein, welche Spieler wir verpflichten sollen.
Ja, super spannend. Kannst du ein Spiel noch ganz normal gucken? Wenn du jetzt, es ist kein Dortmund-Spiel vielleicht oder kein Spieler, den du gerade scoutest, du guckst einfach der Messi an, hast gerade gesagt, ist dein Lieblingsspieler gegen wen auch immer. Guckst du trotzdem irgendwie anders da drauf, als vielleicht Timo und ich gucken?
Ja, also zum Beispiel, wenn ich mir Messi, ich habe mir viele Spiele von Messi angeschaut, als er bei Barca war, so da war das Niveau, oder bei PSG, da haben die halt, wenn die jetzt gegen, weiß nicht, Stade Rennes gespielt haben, ich habe mir zwar Messi angeguckt, aber habe überlegt, wer könnte denn für uns interessant sein so und habe vielleicht bei Stade Rennes ein bisschen mehr drauf geschaut, weil die von PSG, die kennen die meisten, die damals haben, Mbappé, Neymar, das sind jetzt keine Spieler, die wir jetzt verpflichten. Aber bei Stade Rennes habe ich dann intensiver geschaut, wo wahrscheinlich der normale Fan oder der normale Fußballzuschauer mehr auf Paris schaut und guckt, oh, was machen die Stars denn da? Schaue ich manchmal, oh, der könnte ja vielleicht interessant sein. So kann man das vielleicht ein bisschen aufzeigen.
Jetzt hast du gesagt, dass viel natürlich vom Chef-Scout ausgeht. Ist es denn nochmal andersrum, dass du jemanden auf dem Schirm hast, entdeckst und sagst, hey, da müssen wir mal...
Es gibt beides. Also die Chefscouts entscheiden, was besetzen wir, was nicht. Aber natürlich sind wir dann auch unterwegs und sagen, wir haben da und da was gesehen. Und wie gesagt, das wird alles als Team erarbeitet. Und natürlich die Chefscouts haben halt natürlich die Funktion, dass sie dann auch Verantwortung übernehmen und auch entscheiden. Aber wir arbeiten ja schon sehr zusammen und es ist ein freier Austausch.
Sehr cool.
Ich finde es total spannend. Ich könnte noch eine halbe Stunde mehr Fragen zu diesem Thema stellen, aber wir verstehen auch, dass vieles, glaube ich, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Davon lebt das Geschäft ja auch. Und mittlerweile kennt man sich ja wahrscheinlich auch, wenn ihr in Europa unterwegs seid, dann triffst du wahrscheinlich oft auch die gleichen Gesichter von anderen Vereinen, oder?
Ja, oftmals ja. Ob Youth League oder Nationalmannschaft, da sind schon von den Top-Vereinen meistens siehst du die Scouts, die man schon lange kennt, weil die dann auch ungefähr von den Umfängen genau das Gleiche machen. Und dann ja, trifft man sich oft bei Highlight-Spielen, ob in der Youth League oder wenn England gegen Italien in der U15, U16 spielt oder Spanien, England, da sieht man halt sehr viele, die natürlich sehr alle interessiert sind, was für Spieler sind da jetzt und können da Spieler sein, die für den jeweiligen Verein interessant sind.
Ja. Was mich noch interessiert ist, wie guckst du denn Spiele unserer Profimannschaft?
Ich schaue sie entweder ich bin im Hotel, muss sie auf mein Handy schauen oder auf meinem Laptop. Oder ich bin irgendwo im Café in Italien und hatte gerade ein Spiel. Oder manchmal kann ich sie auch nicht gucken, wenn ich gerade selber beim Spiel bin. Aber ich versuche mir jedes Spiel, was wir haben, selber anschauen. Ob auf dem Handy, irgendwo im Café oder im Fernsehen. Das hängt immer davon ab. Aber ich versuche schon, jedes Spiel zu schauen.
Und dann bist du, Fan und Mitarbeiter? Oder bist du dann da auch trotzdem irgendwie ein bisschen Scout und hast du diesen taktischen Blick und guckst dir das an? Und
ja, von unserer, also wenn ich unsere Spiele schaue, dann ist es wirklich tatsächlich so, ich schaue auf unsere Mannschaft, weil ich da wirklich ein Fan bin und natürlich schaue ich dann, wie spielen wir, wie spielt der und der Spieler, aber in dem Zusammenhang versuche ich wirklich nur unsere Mannschaft zu sehen und hoffen, dass wir gewinnen.
Wir haben noch ein weiteres Zitat auch mitgebracht. Du hast mal gesagt, ich habe mit Christian Pulisic zusammengespielt, der fährt heute ein Lamborghini und ich muss 8 Stunden am Tag arbeiten. Schätzt du das, was du hast, jetzt trotzdem oder blickst du manchmal vielleicht dennoch mit einem traurigen Auge zurück oder vermisst etwas, wie es vielleicht hätte sein können?
Als Profi? Nee, also wie gesagt, das Zitat habe ich mal gesagt, weil mich gefragt wurde, was siehst du jetzt? Er ist jetzt Profi, du arbeitest. Ich habe gesagt, ja, das ist so. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich würde vermuten, also ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Leben. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein Lamborghini wäre, ob ich jetzt glücklicher wäre. So, kann ich nicht beantworten, weil ich kein Lamborghini habe, aber allgemein bin ich einfach sehr glücklich mit meinem Leben und deswegen spielt es für mich keine Rolle.
Finde ich aber voll schön. Man merkt das auch, finde ich, wie du darüber redest, ob das über deine Familie ist, über deinen jetzigen Job. Ja. Man merkt, dass du da glücklich bist, dass du Bock drauf hast und dass du so deinen Platz gefunden hast, deinen Weg gegangen bist. Das finde ich sehr, sehr schön. Hier könnte auch jemand heute sitzen, der eher mit dem traurigen Auge die ganze Zeit zurückblickt. Also das strahlst du gar nicht
aus. Nein, also ich bin sehr, sehr glücklich, hier beim Verein zu sein, auch in meiner Tätigkeit. Und wie gesagt, die Werte, die ich jahrelang miterlebt habe, will ich auch natürlich weitergeben und hoffen, dass Borussia Dortmund immer bestmöglich erfolgreich ist. Mittlerweile sind wir auf der ganzen Welt bekannt und immer dem Verein bestens zu vertreten.
In deiner Jugendzeit wurde der Erfolg oftmals mit Titeln gleichgesetzt, das heißt Meisterschaften waren Erfolg. Wie würdest du für dich heute Erfolg beschreiben, sowohl im beruflichen Kontext als auch im privaten?
Ja, also früher, wir waren ein sehr erfolgreicher Jahrgang, wir haben glaube ich viermal deutscher Meister geworden, aber für mich persönlich, wenn ich jetzt zurückschaue, ist es ein größerer Erfolg, wenn man sieht, wer aus diesen Jahrgängen alles Profi geworden ist. Und da sind einige Spieler, die jetzt in der Premier League spielen oder in der Serie A. Oder das ist, glaube ich, schon ein sehr großer Erfolg, dann auch für die Trainer, die damals da waren, die da so viele Spieler im Profibereich sind. Ja, und jetzt, ich hoffe, also das werden wir auch, glaube ich, so weiterführen, dass wir immer mehr Spieler im Profibereich führen wollen. Das ist, glaube ich, die DNA auch von Dortmund. Natürlich, je nachdem, wie die Qualität ist, wirst du natürlich auch Meister, wenn du viele gute Spieler hast. Also vielleicht kann man auch beides zusammenfügen, dass man erfolgreich ist und sehr viele Spieler im Profibereich bringt. Aber auch in meinem Leben, wie gesagt, ich bin jetzt bei dem Verein, wo ich seit klein auf bin und das ist für mich schon ein Erfolg. Und natürlich möchte ich da mich dann weiter, ich habe gesagt, ich bin sehr erfolgsorientiert und das möchte ich auch dem Verein weitergeben und das Bestmögliche machen.
Zum Abschluss, hier laufen ganz viele junge Fußballer rum. In Dortmund gibt es unfassbar viele Spieler, die den großen Traum haben, Fußballprofi zu werden. Wenn so ein Kind auf dich zukommen würde und sagt, hey, Dario, ich möchte Fußballprofi werden, was gibst du ihm mit auf den Weg?
Ich ich würde ihm sagen, er muss immer mehr machen als die anderen. Das ist, durch Arbeit kann man sehr, sehr viel erreichen. Natürlich braucht man das Quäntchen Glück. Aber wenn jemand unbedingt was möchte, muss er sich das holen, und das, indem er mehr arbeitet und immer mehr macht und natürlich auch den richtigen Leuten vertraut, die mal vielleicht auch mal bremsen in einigen Situationen, aber der Grundgedanke muss schon sein, dass ich, wenn ich was erreichen will, muss ich auch was dafür machen.
Das wäre eigentlich fast schon ein sehr guter Abschluss. Ich habe trotzdem noch eine anschließende Frage. Wenn du jetzt auf deine Arbeit schaust, ist das auch ein Ansatz, den du verfolgst, immer noch mal ein bisschen mehr zu machen vielleicht auch?
Ja, das ist das eigentlich mein ganzes Leben gewesen, auch als ich in der Jugend war. Ich bin vom Training gekommen und bin dann trotzdem nochmal rausgegangen, weil ich mit ein, zwei Sachen nicht zufrieden war, mein linker Fuß oder das Passspiel mit links, oder ich habe dann noch ein paar Sprints gemacht mit welchen Gewichten, weil ich noch mehr auf Explosivität und noch schneller im Antritt werden wollte. Und bei meiner Arbeit ist es ja, ich möchte natürlich die besten Spieler mit unserer ganzen Abteilung zu Borussia Dortmund bringen. Und dann setze ich mich abends dann vielleicht um 23 Uhr nochmal an den Rechner und denke, diesen Spieler wollte ich mir nochmal vielleicht noch ein Spiel anschauen, weil das schon sehr interessant ist. Und ich wissen will, natürlich, desto mehr ein Spieler man sich anschaut, desto besser kennt man ihn. Und deswegen ist das natürlich vom Vorteil, wenn man Spieler sich öfter anschaut, um einfach noch ein besseres Gefühl dafür zu haben.
Dann sagen wir vielen Dank für diese sowohl emotionalen, aber auch, ich glaube, sehr interessanten Eindrücke aus deinem jetzigen Leben, aus deinem Arbeitsleben. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Wir drücken die Daumen, dass die nächsten Top-Talente bei Borussia Dortmund aufschlagen.
Danke, danke. Danke euch.
Danke dir.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.